auf die ich gerne eingehe. Wie wird es sein im Himmel? Nun haben wir eben ja über einen kleinen Aspekt des Himmels gesprochen, nämlich den Sabbat. Und als Zeichen des Verlorenen und des zukünftigen Paradieses. Also die Bibel erzählt uns eine ganze Menge über die neue Erde und das ewige Leben. Und die Dinge, die uns erwarten, sind wunderschön. Wir können uns nicht alles im Detail vorstellen, aber vieles wissen wir aufgrund der Bibel. Zunächst einmal spricht die Bibel davon, dass nach der Wiederkunft Christi noch einmal 1000 Jahre im himmlischen Jerusalem stattfinden. In diesen 1000 Jahren werden die Fälle der Verlorenen aufgearbeitet. Und Gott gibt uns als denen, die wir erlöst sind, die Möglichkeit, seine Urteile zu verstehen, Einblick zu nehmen und zuzustimmen. Denn das ist ja wichtig, wenn zum Beispiel ein naher Angehöriger von uns, den wir immer als einen sehr gläubigen und guten Menschen eingestuft haben, wenn der nicht da ist, warum ist er nicht da? Dann ist es wichtig, dass Gott uns Einblick gewährt in seine Ratschlüsse, damit wir am Ende sagen können, Gott ist gut, Gott ist fair, Gott ist gerecht, dass wir keinerlei Zweifel haben. Aber es heißt dann, nachdem diese 1000 Jahre vorüber sind und das himmlische Jerusalem auf die Erde zurückgekommen ist und die Auferstehung, die zweite Auferstehung, also die Auferstehung der Ungläubigen stattgefunden hat, dass dann das Endgericht stattfindet, dass die Erde, der Planet, inklusive allem, was darauf ist, inklusive dem Teufel und den rebellischen Anhängern des Teufels, vernichtet werden. Und dann wird Gott eine neue Erde schaffen. Ich glaube, vieles wird so ähnlich sein oder so sein, wie es im ursprünglichen Paradies war. Eine Harmonie zwischen Gott und Mensch, ewiges Leben für die, die dort leben, keine Krankheit, kein Leid, kein Streit, keine Angst, keine Zwietracht. Ein Leben in Frieden und Glück, durchaus produktiv. Also wir werden nicht, wie es sich der Bayer vorstellt, auf einer Wolke sitzen und Harfe spielen. Also wer gerne Harfe spielt, das wird vielleicht möglich sein, aber es ist nicht so, dass wir dazu verurteilt sind, auf einer Wolke zu sitzen und Harfe zu spielen und Halleluja zu rufen alle paar Minuten. Ja, das wäre kein glückliches Leben, jedenfalls nicht für mich. Vielleicht liegt es daran, dass ich nicht musikalisch bin, aber ich glaube, das ging vielen Harfenspielern nicht anders. Nein, es wird ein durchaus produktives Leben sein. Erinnere gerne in dem Zusammenhang an den Unterschied zwischen unseren angelsächsischen Freunden und uns, die wir Deutsch lesen. Bei uns heißt es ja, ich glaube, wir sprachen da schon mal drüber, nicht? In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Also als Deutschsprachige haben wir so die Vorstellung einer Eigentumswohnung, die Christus uns vorbereitet. Wisst ihr, wie es in der angelsächsischen Übersetzung heißt? In meines Vaters, ja, sind viele Mansions, sind viele Herrensitze, ja, so kleine Paläste. Kleiner Unterschied, nicht? Also unsere amerikanischen Freunde haben schon immer etwas großzügiger gedacht, glaube ich. Also ich glaube, egal wie es sein wird, also ich bin auch mit einer kleinen Studiowohnung zufrieden, solange es an der richtigen Stelle ist. Es ist nicht so, dass wir als Geistwesen umherschwirren, sondern wir werden unsere Identität bewahren. Wir werden zwar einen neuen Körper haben, wir werden besser aussehen. Bei einigen ist das nicht möglich, ich weiß. Also, ja, ich meine, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber als ich so 8 Jahre alt war, da lebte meine Urgroßmutter noch, eine gläubige Frau. Sie war die erste Adventistin in der Familie. Die war 92, als sie starb. Und es war eine sehr herzliche Frau. Aber ich muss gestehen, es war kein Vergnügen, wenn sie uns umarmte und küsste. Ja, sie hatte einen eingefallenen Mund, sie hatte ein paar Stoppeln am Kinn. Sie schwitzte immer. Und dann von dieser Frau geküsst zu werden, obwohl ich sie mochte, das war nicht so einfach. Ja, und ich stelle mir vor, ich gehe in den Parkanlagen des himmlischen Jerusalem eines Tages spazieren und da kommt eine wunderschöne Frau auf mich zu und umarmt mich und sagt, weißt du noch, ich bin deine Urgroßmutter. Dann werde ich etwas ins Schleudern kommen. Ja, also ich werde wahrscheinlich Probleme haben, sie wiederzuerkennen, weil sie jetzt eine sehr schöne Frau sein wird. Ich sage immer, manche Menschen, die heute schon so gut aussehen, die werden wir gleich wiedererkennen. Denn was perfekt ist, kann man nicht noch verbessern. Nein, perfekt gibt es ja nicht heutzutage. Aber ihr wisst, was ich meine. Gibt es andere Fragen? Also es wird sehr schön sein. Und was wir uns heute noch gar nicht vorstellen können, wird dann geschehen.
Also nur mal kurz, dass wir beim Himmelreich bleiben.
Ja.
Sind es nämlich aber persönlich, es ist nicht maßgebend, diese Antwort oder diese Frage, aber mich interessiert eigentlich schon seit längerem und ich habe auch schon gewisse Antworten bekommen, aber deine persönliche Meinung interessiert mich, wie wird denn das sein im Himmelreich, wenn wir uns zurückerinnern werden auf dieses Leben hin zurück? Ich habe da verschiedene Aussagen gehört, ja, das wird so schummrig, so ein bisschen wie wenn du schlechten Traum hattest, so eine Art und Weise. Aber mich interessiert einfach von dir jetzt, wie wird denn das sein? Also wahrscheinlich, ich kann es mir schon gewissermaßen vorstellen, nicht unbedingt ein angenehmes Erinnern, weil im Vergleich zum Himmelreich ist es natürlich nicht vergleichbar, denke ich jetzt mal.
Ja, das ist schon eine relativ schwierige Frage. Auf der einen Seite glaube ich, dass unsere Vergangenheit und unser Gedächtnis, unsere Erinnerung Teil unserer Identität ist. Ja, wir sind ja Menschen mit Wurzeln, mit einer Vergangenheit, mit Erfahrungen, die wir gemacht haben. Daraus hat sich der Charakter entwickelt. Wir haben Freundschaften geschlossen und so weiter. Wir sind ja relativ komplex mit einem Paket von Geschichte. Insofern glaube ich nicht, dass das alles ausgelöscht sein wird. Ganz und gar nicht. Ich glaube sogar, dass die Wesen von anderen Welten, die nie in Sünde gefallen sind und deshalb auch nie erlöst werden mussten, dass die uns fragen werden, sag mal, wie war das eigentlich, dieses davor und danach? Was hat dich dazu bewegt? Wie bist du dazu gekommen, dich für Christus zu entscheiden? Also ich glaube schon, dass wir da eine Erinnerung haben werden. Auf der anderen Seite glaube ich allerdings auch, dass die vielen negativen Erfahrungen, die wir gemacht haben, die negativen Erinnerungen, das, was weh tut in der Seele, was Narben verursacht hat, dass das mit der Zeit verblassen wird, dass da ein Heilen einsetzen wird und dass durch die Gnade Gottes, dass wir nicht Grund haben, für eine Ewigkeit mit hängendem Kopf und hängenden Ohren rumzulaufen, weil wir im Leben so viel Negatives erlebt haben. Denn ja, manche Menschen haben es nicht leicht gehabt auf diesem Planeten. Und für die wird auch die neue Erde ein Ort der Glückseligkeit sein. Und wie das Gott das hinkriegt, ja, das hat sicherlich etwas mit seinen heilenden Kräften zu tun, dass die Seele geheilt wird. Ja, aber eine interessante Frage. Es gibt so manche interessante Fragen. Ne? Ja, hier ist noch etwas.
Ich weiche jetzt jäh vom Thema ab. Und zwar ist auf einer Feedbackkarte war die Frage gestellt, am Donnerstag hast du über Amerika und das Papsttum im Lichte der biblischen Prophetie gesprochen. Und die Frage kam auf, welche Rolle spielt Frankreich in diesem ganzen Geschehen? Spielt es eine Rolle? Vielleicht kannst du ganz kurz dazu etwas sagen.
Naja, Frankreich hat immer wieder eine Rolle gespielt. Natürlich als eines der Länder der Nachfolgestaaten nach dem Römischen Reich zum einen. Frankreich hat dann eine Rolle gespielt mit der Französischen Revolution und der Kampfansage gegen das Christentum, wenn man so will. Andererseits auch in der Verhaftung des Papstes, also das Zuführen der tödlichen Wunde wurde ja durch den General Berthier, einen Franzosen, ausgeführt. Ich glaube, dass Frankreich immer wieder auftaucht, aber ich sehe keine zentrale Bedeutung. in der letzten Prophetie, in den Prophezeiungen, die die Endzeit betreffen. Es tauchen einige andere Länder auch nicht auf. Also die Bibel ist kein, oder die biblische Prophetie ist kein komplettes Geschichtskompendium, sondern es geht hier um Schlaglichter, es geht hier um Heilsgeschichte, es geht hier um die großen Linien. Ich meine, wer würde auch ein Buch lesen, das nun statt 1000 Seiten 100.000 Seiten hätte, nicht? Ich meine, insofern hat Gott uns das schon etwas leichter gemacht, indem er so ein bisschen, ja, die Reader's Digest Version, die kondensierte Version der Welt- und Heilsgeschichte uns gegeben hat, nicht?
Ja. Ich möchte fragen. Ich möchte eine Frage stellen, das ist Sonntaggesetz, das ganze Sonntaggesetz ist ganz in der Nähe.
Wer?
Sonntaggesetz.
Ja, ja.
Und Amerika, von Amerika kommt von dieser Gesetz das erste Mal heraus. Und was sind die neuesten Ereignisse? Gibt es noch etwas Neues, wo das ganz näher ist? Oder immer noch in weiter? Ich denke, wegen der Änderung der amerikanischen Gesetze.
Ja, gut, vielleicht muss ich für die, die nicht eingeweiht sind, kurz erklären, dass wir als Adventisten in den Prophetien, Offenbarung 13 besonders, erwarten oder sehen, dass Amerika irgendwann ein Sonntagsgesetz verhängt, nachdem alle Menschen dann gezwungen werden, den Sonntag zu halten. Obwohl ich in meinem Buch Amerika mit Gewalt in den Gottesstaat nicht direkt auf das Sonntagsgesetz eingehe, biete ich dennoch ein Szenario, das es plausibel macht, dass das irgendwann kommt. Aber da müssten wir jetzt spekulieren. Ich weiß, dass es hinter den Kulissen Bemühungen gibt, den 10 Geboten eine größere Geltung zu verschaffen und auch mit Gesetzen die 10 Gebote durchzusetzen. Ich weiß, dass das evangelikal-fundamentalistisch geprägte Christentum in Amerika, sicherlich, da gehören auch konservative Katholiken dazu, davon ausgehen, dass der Sonntag der Ruhetag ist und nicht der Sabbat. Wir wissen, dass eine solche Entwicklung weitgehend hinter den Kulissen stattfinden wird und dann erst in letzter Minute an die Oberfläche und in das Licht der Öffentlichkeit kommen wird. Es gab diese 10-Gebote-Kommission oder gibt sie auch noch, ein Bestreben von jüdischen und evangelikalen Kreisen, Amerika zurückzuführen zur Treue gegenüber Gott und zum Halten der 10 Gebote. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Gruppe Aufwind erhält. Das, was ich mir auch vorstellen kann, aber das ist Spekulation wohlgemerkt, das ist nicht aufgrund von harten Fakten so, sondern nur aufgrund der allgemeinen Konstellationen, von denen wir lesen können, ist das so. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn die Krise in Amerika tiefer, größer wird, also ob es jetzt die Wirtschaftskrise ist oder ob es vielleicht noch zusätzlich eine Naturkatastrophe gibt oder vielleicht auch ein Terroranschlag, man weiß es nicht, aber wenn der Angstfaktor eine größere Rolle spielt, dann nach den Mustern, nach den Erfahrungen der Vergangenheit, wäre es nicht überraschend, wenn das die Amerikaner zu einer noch größeren und vielleicht auch fanatischen Religiosität führt. Ja, es werden immer wieder Stimmen laut von einflussreichen Kreisen der religiösen Rechten, die sagen, Gott hat uns verlassen, Gott straft uns. Wir müssen deshalb zurückkehren zu einer Treue gegenüber Gott, zu einer absoluten Treue. Nur so können wir wieder die schützende Hand Gottes erfahren. Diese Stimmen gibt es und die gibt es immer wieder, eigentlich in Verbindung mit jeder Katastrophe. Und ich weiß es nicht, ich kann nicht in die Zukunft gucken, aber vielleicht wird die Vizepräsidentschaftskandidatin der Republikaner irgendwann die Religionskarte ziehen, in letzter Minute, um doch noch genügend Stimmen für den republikanischen Kandidaten zu erwirken. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, dass über diese Schiene etwas zu erwarten ist, dass über Angst, über Not, über Gefahren, über Katastrophen, die kommen, dass die Menschen dadurch noch extremer in ihrer Religiosität werden. Und da sie nicht dieses tolerante Gottesbild haben, über das wir gestern gesprochen haben, sondern eher sagen, wir haben die Macht und wenn Satan uns mit Macht und unfairen Mitteln bekämpft, dann haben wir schon 10-mal das Recht, mit Gewalt und mit Macht das Gute durchzusetzen. Das ist ein Argument, das man öfter hört. Und von daher könnte mit den besten Absichten irgendwann die Katastrophe für jene kommen, die sagen, nein, nicht Mehrheitsglaube, nicht Kulturchristentum, sondern nur 10 Gebote, Wort Gottes zählen für uns. Aber da sind wir noch nicht. Und wir können es reden, wir können nur Szenarien aufzeichnen und wir können uns vorstellen, wie es passieren wird. Gibt es noch andere Fragen? Ja, hier ist eine Frage, hier drüben. Kommt noch das Mikrofon vielleicht.
Es gibt Bibelstellen, ich kann es nicht Wort für Wort zitieren, aber was heißt, und Gott wird die Tränen abwischen.
Ganz genau.
Von denen, die errettet sind.
Ja, das ist.
Warum weint man denn auf der Nahe Herd? Oder was ist das? Siehst du irgendwelche Konkretung, was da sein könnte, dass er muss Tränen abwischen?
Ja, ich glaube, dass damit, also es wird auf diesen Bibeltext hingewiesen, dass auf der neuen Erde Gott unsere Tränen abwischen wird. Also ich glaube, dass das sich genau auf diese Situation bezieht, die du angesprochen hast, nämlich, dass es durchaus, dass wir, ja, weil wir Menschen mit einem Gedächtnis sind und mit einem Ballast an negativen Erfahrungen auch auf der neuen Erde sein werden, dass wir noch eine Zeit lang Schmerzen empfinden werden, vielleicht über den Verlust von geliebten Angehörigen, die nicht bei uns sind, die nicht auferweckt wurden bei der ersten Auferweckung. Und dass Gott dann wie ein liebender Vater unsere Tränen abwischen wird, dass er uns in den Arm nimmt und sagt, komm, es geht weiter, du wirst es überwinden, du wirst es schaffen. Und dass dann, ja, symbolisch gesprochen, irgendwann auch die Schmerzen weniger werden und Narben da sind und eine Heilung einsetzt, eine emotionale Heilung. Ja. Ja, gibt es noch weitere Fragen? Hat jemand irgendeine Frage zu dem letzten Thema, Sabbat-Sonntag-Problematik? Ich meine, das ist ja, ich soll nicht hin und her laufen, okay. Das ist natürlich, ja, nun sind die meisten, die hier sind, sind Adventisten und haben diese Entscheidung irgendwann getroffen, aber das ist natürlich schon ein großes Thema. Wenn ich mein Leben lang den Sonntag gefeiert habe und wenn alle meine Verwandten und Freunde und meine Nachbarn und Arbeitskollegen alle den Sonntag feiern, dann auf einmal mich aufzustellen und zu sagen, ich mache jetzt was ganz anderes, das ist nicht so einfach. Aber selbst für uns, die wir den Sabbat halten, die sich irgendwann mal durchgerungen haben, ist es auch immer wieder eine Prüfung. Aber ich will euch eins sagen, ich bin froh und dankbar, dass es diese Prüfung gibt. Denn was für eine Chance haben wir hier, Gott zu erleben? Denn wenn wir treu sind, ist Gott schon lange treu. Ja? Vielleicht haben wir die Zeit, dass ich da eine kurze Erfahrung erzähle. Ich weiß, wie es war. Das war, ja, ich kam gerade von meinem ersten Forschungsaufenthalt aus Amerika zurück. Ich war dabei, an meiner Doktorarbeit zu schreiben. Und eine, ja, große politische Partei in Deutschland lud mich ein, zu einem Interview nach Bonn zu kommen. Ich gehörte zu dem Kreis, die ja zu den Kandidaten gehörten für ein großes Stipendium. War ein sehr attraktives, gut dotiertes Stipendium. Bei diesem Wochenende, das von Freitagmittag bis Sonntagmittag ging, sollte jeder der eingeladenen Kandidaten, also Leute, die politisch oder sozial oder ja in den Medien irgendwie mal auffällig geworden waren, die wurden eingeladen. Und da sollte nun entschieden werden, in Einzelgesprächen von einer Stunde je, so ein Stressinterview, ich glaube, einige kennen das Stressinterview, 3 Fragensteller, 1 Kandidat. Ja, und da wollte man rausfinden, passt der zu uns, wird das ein Multiplikator im Sinne des demokratischen Rechtsstaates sein und so weiter. Und das war sehr verlockend. Und ich überlegte, von Freitagmittag bis Sonntagmittag, da ist der Sabbat mit drin, mittendrin. Und am Sabbat würde ich mich nicht prüfen lassen. Nun wusste ich, also ja, der Gang in die Politik war für mich von Zeit zu Zeit eine Versuchung, das gebe ich zu. Man hatte mir schon mal einen sehr attraktiven Listenplatz angeboten, eine Partei. Und ich habe mich damals dagegen entschieden, weil ich wusste, wenn man Parteipolitik macht, dann muss man sein Gewissen an den Nagel hängen, weil man mit einigen Punkten übereinstimmt, aber mit anderen nicht. Und man hat dann keine Wahl mehr. Man muss dann die Parteilinie vertreten. Und deshalb, das konnte ich nicht und das wollte ich nicht. Und so fragte ich mich, ist das jetzt eine Versuchung oder ist das eine Chance? Nun, da ich von Natur aus optimistisch bin, habe ich gesagt, das ist eine Chance. Natürlich war das Geld auch ziemlich verlockend. Es ging um eine ganze Menge Geld. Ich habe dann aber das Gott vorgelegt und habe gesagt, lieber Gott, ich werde dir auf jeden Fall treu sein. Der Sabbat könnte ein Testfall sein. Wenn man darauf besteht, mich am Sabbat, also von Freitag Sonnenuntergang bis Samstag Sonnenuntergang in die Mangel zu nehmen, dann weiß ich, das ist nicht von dir, dann ist das erledigt. Aber ich will wenigstens die Chance nutzen. Und so bin ich hingefahren, habe mich ja ins Hotel eingecheckt und dann kam die Eröffnungsveranstaltung am Freitagnachmittag und der Generalsekretär dieser Stiftung, ja, sehr wohlklingenden Namen, aber ich will nicht zu sehr angeben, und der hat dann also einen Vortrag gehalten und hat dann die Leute begrüßt und dann hat er gesagt, so, und jetzt werden wir den Zeitplan austeilen und dann sehen Sie, wann Sie dran sind. Und übrigens, es gibt kein Tauschen. Jeder muss zu der Zeit erscheinen, zu der er eingeteilt ist. Dachte ich, das ist ziemlich deutlich. Der macht jetzt auch noch die letzte Tür zu, die ich noch gesehen habe. Und dann kam der Zettel mit den Namen und den Uhrzeiten, der Zeitplan. Und ich war natürlich gespannt. Ja, würde ich eine Chance bekommen? Es war ja noch nicht gesagt, ob ich nun überhaupt dafür in Frage kommen würde, ob ich ideologisch dazu passen würde oder nicht. Und dann bekam ich den Zeitplan und suchte ich meinen Namen. Ah, so ein Mist. Wo stand mein Name? Samstag, 10 Uhr. Und ich sah das Geld davonfliegen. Aber ich bin dann, als ich dann alles so zerstreute und sich auf das erste Interview vorbereitete, bin ich dann hin zu dem Generalsekretär, der nicht sehr zugänglich war. Das war ein ziemlich bärbeißiger Typ. Ist das ein Begriff, der bekannt ist? Ja? Also, ich sagte, ich bin Adventist und von Freitag Sonnenuntergang bis Samstag Sonnenuntergang arbeite ich nicht und würde auch nicht zu einem solchen Gespräch erscheinen. Was ist Ihr Rat? Also ich hatte schon zu dem Zeitpunkt gelernt, dass man solche Leute nicht um Gefälligkeiten bittet, sondern immer um Rat fragt. Rat erteilt man gerne, ja, da fühlt man sich geschmeichelt. Gefälligkeiten, da kommt man in Schwierigkeiten, ja. Also habe ich ihn um Rat gefragt. Und er sagte, ja, ich kann Ihnen da nicht helfen, es tut mir leid. Ich sage, okay, dann verabschiede ich mich. Dann auf Wiedersehen, ich werde mein Gewissen nicht deshalb vergewaltigen. Und dann auf Wiedersehen gesagt, was ist im nächsten Jahr? Ja, sagte das Gleiche, ich kann Ihnen keine Zusage machen. Das war's. Und ich habe mich verabschiedet von ihm und ich habe mich verabschiedet von dem vielen Geld. Und ich bin zur Tür gegangen. Ich habe die Tür aufgemacht, ich bin durch die Tür gegangen, ich habe die Tür wieder zugemacht. Das heißt, ich habe sie fast zugemacht. Sie war noch so einen Spalt offen. Da rief er mir hinterher, halt, Moment, vielleicht können Sie ja mit jemandem tauschen. Auf einmal war es möglich, was vorher nicht möglich war. Und ich bin dann zu dem hingegangen, der als erster auf der Liste stand, gleich am Freitagnachmittag, das war im April, also die Sonne ging irgendwann um 18:30 Uhr unter. Habe ihm meine Geschichte erzählt, habe ihn gefragt, ob er mit mir tauschen würde. Er war bereit, ich war der Erste, der in die Mangel genommen wurde und der hinterher auch das Geld bekam. Ja, ich konnte mir dann dreieinviertel Jahr lang konnte ich mir dann eine Wohnung in Hamburg und in Washington leisten und ein Auto und Flüge hin und her. Also das war schon großzügig für ein Stipendium. Das muss ich schon sagen. Übrigens, ich habe fast die gleiche Erfahrung gemacht, gut 3 Jahre später, als es um meine Doktorprüfung ging. Auch da war es wieder so. Die Prüfung findet an einem Samstag statt. Und das seit 200 Jahren an der Universität Kiel. Wir haben noch nie eine Ausnahme gemacht. Sie müssen die Ausnahme machen. Und ich sagte, es tut mir leid, dann werde ich nicht bei Ihnen promovieren. Ich meine, ich hatte da einige Jahre an Zeit reingesteckt und so leicht fiel mir das nicht, das zu sagen. Aber ich wusste, wenn ich Gott treu bin, wird Gott schon 10-mal mir gegenüber treu sein. Und das ist immer wieder meine Erfahrung gewesen. Und es passierte genau das Gleiche. Ich ging raus, ich habe abgeschlossen, es war erledigt, ich war durch die Tür durch, ich habe die Tür wieder zugemacht, bis, ja, fast genau, ich weiß nicht, ob Gott da jemanden Engel hinstellt und nachmisst, dass die Tür ungefähr noch 12 Zentimeter offen ist, aber auf jeden Fall, die Tür war fast geschlossen und dann wieder, ja, Moment mal, wenn Sie es schaffen, alle Ihre Prüfer, ich hatte 4 Fächer, in denen ich geprüft werden musste und jeweils gab es 2 oder 3 Prüfer dabei, wenn Sie es schaffen, alle auf einen anderen Tag in der Woche zu vereinen, dann haben wir auch nichts dagegen. Und dann bin ich rumgezogen und habe mit jedem Einzelnen gesprochen und habe gesagt, was halten Sie vom Donnerstag? Ist das nicht ein schöner Tag? Naja, und alle waren einverstanden. Ja, einige haben sogar gesagt, ach ja, am Samstag gehe ich lieber segeln, das ist sowieso besser, wenn wir das am Donnerstag machen. Es war möglich und das ist die Erfahrung eines jeden, der, ich könnte mir vorstellen, dass diejenigen unter uns, die den Sabbat feiern, dass die auch stundenlang hier Geschichten erzählen könnten, wie Gott sie geführt, bewahrt, beschützt hat. Ja, ich sprach vorhin unten davon. Mein Lieblingstext in der Bibel ist, denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten gereichen. Manchmal sehen wir das gleich, manchmal später und manchmal erst auf der neuen Erde. Wichtig ist, dass wir Gott vertrauen. Ja, ich muss in diesem Zusammenhang immer an die 3 Freunde von Daniel denken. Ja, ihr kennt die Geschichte. Ja, der König hat ein Standbild aufrichten lassen und immer wenn die Posaunen bliesen, dann mussten die Leute niederknien und anbeten. Und die 3 Freunde von Daniel, ich weiß nicht, wo Daniel gerade war, aber die 3 Freunde von Daniel haben das nicht mitgemacht. Die sind nicht auf die Knie gefallen, nicht aufs Gesicht gefallen, um das Standbild anzubeten, weil sie gesagt haben, wir beten nur Gott an, sonst niemanden. Und der König hat ihm nochmal eine 2. Chance gegeben und gesagt, okay, vielleicht habt ihr es nicht richtig gehört oder so. Jetzt gebe ich euch nochmal, lasst die Musik nochmal spielen. Und dann haben die gesagt, gib dir keine Mühe. Wir werden garantiert nicht auf die Knie fallen. Unser Gott kann uns bewahren. Unser Gott kann uns retten, denn die Strafe, die darauf stand, war, die sollten in einen sehr heißen Ofen geworfen werden. Sehr, sehr heißen Ofen. Und das war der sichere Tod, das heißt Todesurteil. Und was haben sie gesagt? Gott kann uns bewahren. Der kann uns retten vor diesem Ofen oder in diesem Ofen oder aus diesem Ofen. Und jetzt kommt das Entscheidende, was mir wichtig ist. Aber selbst wenn Gott entscheiden würde, dass er uns nicht aus dem Ofen retten will, werden wir Gott treu sein. Wisst ihr, das ist eine Einstellung, die bewundere ich. Und da kann ich mir eine Scheibe von abschneiden. Und ich kann euch nur sagen, wer es mal ausprobiert hat, der weiß, dass Gott uns nicht im Stich lässt. Aber ich wollte jetzt eigentlich nicht predigen. Vielleicht gibt es noch Fragen. Achso, Entschuldigung. Gibt es noch Fragen? Ja? Ich glaube, wir sind auch so ziemlich um mit der Zeit. Da ist noch eine letzte Frage. Können wir das Mikrofon noch mal nach hinten geben?
Ich hätte eine Glaubensfrage.
Ja.
Was geschieht beim jetzigen Tod und ist dann mein Schicksal beschieden?
Beim jetzigen Tod?
Ja.
Ja.
Und ist dann mein Schicksal beschieden?
Ja.
Beim jetzigen Tod?
Genau. Eine gute Frage, eine wichtige Frage. Ich glaube, die können wir laut Bibel eindeutig bejahen. In dem Moment, wo wir sterben, ist unsere Entscheidung besiegelt. Ob sie positiv oder negativ, das heißt für die Annahme der Erlösung Christus oder gegen die Annahme war. Es gibt ja eine sehr populäre religiöse Richtung in Amerika, evangelikaler Fundamentalismus, der davon ausgeht, dass es eine zweite Chance gibt. Und genau das finde ich in der Bibel nicht. Das ist Fantasie und Wunschdenken. Deshalb ist es so wichtig, dass wir jetzt, wo wir die Zeit haben, uns entscheiden. Ja? Ich weiß nicht, wie viele von euch mitgekriegt haben, dass der österreichische Rechtspopulist Jörg Haider letzte Nacht gestorben ist. Ja, also ich meine, der Mann stand richtig im Saft. Vor 2 Wochen hat er seine neue Karriere nochmal gestartet und letzte Nacht ist er mit dem Auto nach Hause gefahren, tödlich verunglückt, aus, vorbei. Das kann jedem von uns geschehen. Wir können nachts, abends ins Bett gehen und wachen nicht wieder auf, weil wir einen Herzschlag haben. Dafür müssen wir nicht alt sein. Ja, wir können über die Straße gehen und ein betrunkener Autofahrer oder Motorradfahrer kommt und fährt uns an. Ich will hier niemandem Angst machen, aber das ist die Realität des Lebens. Niemand hat die Garantie dafür, dass wir morgen noch leben, dass wir uns morgen noch entscheiden können. Deshalb, je früher wir uns entschieden haben, desto besser, desto sicherer. Übrigens, Angst vor der Entscheidung haben nur die, die sie noch nicht getroffen haben. Wer die Entscheidung einmal getroffen hat, weiß, dass es auf der anderen Seite der Entscheidung nur besser wird. Nein, es gibt natürlich auch weitere Herausforderungen, aber wir haben dann den besten, den stärksten, den liebendsten Gott, den es gibt, auf unserer Seite, nämlich den Schöpfer und seinen himmlischen Vater. Danke euch, wünsche euch Gottes Segen.